Lieber Herr, segne du dein Wort an uns und gib uns wieder ganz neuen Halt, indem du uns spüren lässt, wie gegenwärtig du bist, auch dann, wenn wir das Gefühl haben, du bist manchmal nicht so nah. Aber du bist es, du bist da und hast uns lieb. Amen. Ja, es gibt so Tage, da bleibt einem das Lob Gottes auch mal im Hals stecken. Es gibt auch Leute unter uns, die vielleicht gerade den Eindruck haben, dass Gott seine Flügel zurückgezogen hat und sie sich im freien Fall befinden. Und es gibt Situationen, in denen fällt uns dann einfach nichts mehr ein. Situationen, in denen wir auch richtig in Panik geraten. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Lebensgefahr warst, so wie es Udo eben erzählt hat. Wenn es nicht im Wasser wäre, ich würde jetzt noch nasse Finger kriegen. Also wenn man sich diese Situation vorstellt. Jeder von euch kennt das wahrscheinlich. Bei mir kam es glücklicherweise nur selten vor. Aber einmal war es auch ganz schön eng und ausgerechnet auch im Wasser. Ich liebe das Wasser, ich liebe die Natur und ich halte mich auch für einen ziemlich guten Schwimmer. Und da war es für mich auch kein Thema, mal an einer Kanutour teilzunehmen. So eine Tour für Anfänger, wie es hieß. Und da dachte ich, ja klar, da machst du mit, das wäre jetzt lachhaft. Ja, und dann ging es da das Flüsschen runter, war ganz nett in Frankreich, sehr schön, herrliches Wetter. Aber dann gab es dann doch so ein paar Stromschnellen in diesem Fluss. Und bei einer wurde es dann richtig eng. Also das war eine ganz scharfe Kurve im Fluss. Und statt hier richtig Gas zu geben, war ich zu ängstlich und bin genau auf so eine überhängende Felswand zugeschossen mit meinem Kanu und habe eigentlich nur noch gedacht, wie verhindere ich den Aufprall gegen die Wand und mache natürlich den gröbsten Fehler. Ich lehne mich zur Wasserseite und kentere. Ja, das war natürlich ganz schlecht und ich war sofort unter Wasser und habe sehr schnell realisiert, du drehst dich eigentlich nur noch im Kreis. Du drehst hier deine Runden und kommst aber nicht mehr an die Oberfläche. Und da kam sowas wie Panik in mir auf und ich dachte, du musst irgendwas tun, du musst ja irgendwie rauskommen. Und mir ist eingefallen, ich könnte mich ja versuchen, irgendwo an der Felswand mit den Füßen abzustoßen. Und das habe ich dann nach gefühlt 10 weiteren Runden auch irgendwann geschafft und habe mich kräftig abgestoßen von der Felswand, bin dann wie so ein Korken nach oben geschossen. Und habe nach Luft gejapst, musste dann noch meinem Boot hinterher schwimmen, das ein anderer vor mir zum Glück noch aufgefangen hatte. Ja, und in solchen Situationen, da merkt man dann, wenn das Adrenalin wieder auf einen vernünftigen Pegel gekommen ist, ja, dass man eigentlich gar nicht Gott um Hilfe gebeten hat. Udo, du hast es gemacht, ich finde das wirklich klasse. Wenn einem das in so einer Situation einfällt. Ich muss gestehen, in dieser Situation ist mir eigentlich gar nichts mehr eingefallen. Ich habe einfach nur noch gehofft, wie komme ich da raus. Und erst viele Minuten später ist mir gekommen, wie sehr mich Gott in dieser Situation bewahrt hat. Wie gut, dass der Herr meiner Lage war, wo ich es nicht mehr war. Und die Frage Jesu, warum habt ihr solche Angst, die hat auch mit einer Paniksituation auf dem Wasser zu tun und die war noch viel brenzliger als damals meine. Die Jünger waren mit Jesus auf dem See Genezareth unterwegs und Matthäus berichtet darüber ganz kurz in Matthäus 8, die Verse 23 bis 27, da finden wir unseren Predigttext. Vers 23, Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf und die Wellen drohten das Boot unter sich zu begraben, aber Jesus schlief. Die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn und riefen, rette uns, Herr, wir gehen unter. Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Ihr habt zu wenig Vertrauen. Dann stand er auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen, da wurde es ganz still. Die Leute aber fragten voller Staunen, was muss das für einer sein, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Jesus stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Aufbruch zu neuen Ufern, könnte man sagen. Noch kurz vorher ging es gerade um das Thema Jesus folgen. Am besten ohne zu zögern, selbst wenn man bei ihm nie weiß, wo man die nächste Nacht verbringen wird. Gesagt, getan, Jesus wollte abends noch mit ihnen rüber ans andere Seeufer. Der ganze See ist übrigens gerade mal doppelt so groß wie der Chiemsee und das sollte für erfahrene See-Genezareth-Kenner kein Problem sein. Zuversichtlich stechen sie in See zur Tour quer rüber zum nordöstlichen Seeende. Und als sie losgefahren sind, haben sie die Jünger wahrscheinlich noch gedacht, schön, dass es ab und zu Situationen gibt, in denen sich unser Herr mal auf uns verlassen kann, wo er sich uns anvertrauen kann. Jesus war zwar bei ihnen im Boot, er ist ihnen sogar ins Boot vorausgestiegen, aber hier auf dem See, wo sie sich besser auskannten als er, da konnte Jesus ruhig mal ein Nickerchen so lange halten, bis sie drüben sicher angekommen waren. So sind sie Jesus zwar ins Boot gefolgt, aber jetzt sitzen die Jünger am Ruder. Geht es mir nicht auch manchmal so, wenn ich alles im Griff habe und mich mit dem, was ich tue, besonders gut auskenne, dann kann Jesus ruhig mal so ein bisschen zurückschalten, ja, dann kann er irgendwo in der Ecke meines Lebens schlummern. Jesus folgen und ihm in allem vertrauen, das dürfte erst wieder am anderen Ufer für die Jünger von Belang sein, so könnte man denken. Sie waren von Kapernaum losgerudert und das Ziel war die Gegend von Gadara am östlichen Seeufer. Das ist ein Ort, der wird in verschiedenen biblischen Handschriften unterschiedlich genannt, zum Beispiel Gerasa oder Gergesa oder hier Gadara. In jedem Fall wollte Jesus mit seinen Jüngern ins nichtjüdische Gebiet auf der anderen Seeseite. Und dort wird er nach ihrer Ankunft Dämonen austreiben, die in eine Schweineherde fahren, die sich dann selbstmörderisch in den See stürzt. Die Schweine sind hier auch ein klarer Hinweis auf die nichtjüdische Bevölkerung dort. Das Ziel der Bootsfahrt dürfte, so vermuten manche, El Kursi im heutigen Jordanien an der Ostseite des See Genezareth gewesen sein. Das liegt auch deswegen nahe, weil in diesem Gebiet Grabhöhlen gefunden werden in den Felsen, die dann auch in dieser folgenden Geschichte erwähnt werden. Wenn das stimmt, wenn das Ziel ihrer Tour war, dann wären sie etwa 5 Kilometer auf dem See unterwegs gewesen. Also keine wirklich besonders herausfordernde Tour. Dass es gefährlich werden kann, wenn man mit Jesus auf vertrauten Gewässern unterwegs ist, daran dachte keiner von ihnen. Sie waren nur ein bisschen spät aufgebrochen, denn es wurde schon Abend, das sagt uns Markus in seinem Bericht über diese Ereignisse. Wir wissen auch durch ihn, durch Markus, dass noch mehr Leute in anderen Booten mit zusammen mit den Jüngern und Jesus unterwegs waren, um dorthin aufzubrechen. Alles, was dann kurze Zeit später auf dem See und mit dem See passierte, das haben also nicht nur die Jünger, sondern etliche Menschen mehr mitbekommen. Und dann geht's hinein in den Sturm. Mitten auf dem See wahrscheinlich, ziemlich weit schon vom Ufer weg oder noch nicht nah genug dabei, frischt der Wind auf einmal sehr stark auf und es entwickelt sich ein ausgewachsener Sturm. Das war für die Jünger jetzt zunächst mal nicht ganz unüblich, weil abendliche Fallwinde aus den über 1000 Meter hoch gelegenen Bergen oberhalb des Sees immer wieder mal für ordentlichen Seegang sorgen können. Und ab und zu greifen dort auch Sandstürme aus der arabischen Halbinsel über und können ziemlich schlimme Unwetter auslösen, so wie zuletzt um die Weihnachtszeit 2019. Aber damals auf dem See kam es für alle unerwartet heftig. Die erfahrenen Bootsführer werden alle von der Stärke dieses Unwetters völlig überrascht. Ich muss eingestehen, so ein bisschen ging es mir heute Morgen so, wie ich gehört habe, wie schlimm das da unten im Dorf abging, obwohl bei uns da oben fast nichts zu merken war. Als sie auf dem See waren, kam ein schwerer Sturm auf und die Wellen drohten, das Boot unter sich zu begraben. In kürzester Zeit gab es so hohe Wellen, dass die schon ins Boot schwappten. Matthäus verwendet hier einen Begriff, den man mit bebendem Wasser übersetzen könnte. Und da gibt es auch manche Übersetzungen, die das dann wörtlich so wiedergeben. In der Neuen Luther als Seebeben, der See bebte, oder ein Erdbeben mit Seebeben wird da nahegelegt. Aber die Ursache für diese Wellen in allen drei Evangelien wird ja ganz klar genannt. Das ist hier kein Erdbeben und kein Tsunami, sondern es sind Wellen, die sich wegen eines gewaltigen Sturms hoch auftürmen. Und das beschreibt dieser Begriff. Ein Sturm, der die erfahrenen Fischer ganz schnell an ihre Grenzen brachte. Und auf einmal sind sie in akuter Lebensgefahr. So gut kannten die Jünger ja ihr Boot und auch ihre Fähigkeiten schon, dass ihnen sofort klar wurde, in was für eine gefährliche Lage sie geraten waren. Und wenn solche Leute mit der Angst zu tun kriegen, dann ist das sicherlich nicht ohne Grund. Es gab keinen Zweifel, jetzt sind sie wirklich in Gefahr, sie könnten alle ertrinken. Vielleicht habt ihr ja so eine plötzliche Unwettererfahrung auch schon mal gemacht, schwere Gewitter oder Stürme, die zeigen uns ab und zu ganz aktuell auch hier, wie machtlos wir eigentlich gegen solche Naturgewalten sind. Und es ist dann immer noch was anderes, ob man sich das gemütlich aus dem Wohnzimmerfenster draußen anschaut oder ob man mittendrin steckt in so einem Unwetter, wenn es einem dort ohne jeden Schutz erwischt, so wie die Jünger damals. Und dann wird man selbst beim gewöhnlichen Gewitter ganz klein mit Hut. Wenn es da ordentlich blitzt und kracht, dann merkt jeder von uns, wie klein und hilflos wir Menschen angesichts großer Naturgewalten eigentlich sind. Selbst heute noch in einem Zeitalter, wo man versucht, Hagelunwetter mit Silberjodid-Impfungen irgendwie zu entschärfen oder wo viele meinen, dass wir gleich das ganze Weltklima kontrollieren und steuern könnten. Ich bin da irgendwie nicht so sicher, welche Rolle der Mensch als Faktor beim Klima wirklich spielt. Werden politische Zielsetzungen und Maßnahmen von Menschen je das Klima entscheidend regulieren können? Es mag ja richtig sein, wenn wir das Mögliche tun, was in unserer Verantwortung steht, aber wir sollten uns nicht so viel darauf einbilden, was unsere Maßnahmen für Wirkungen entfalten können. Es genügt da eigentlich schon ein schwerer Vulkanausbruch irgendwo auf der Erde und sämtliche wissenschaftlichen Einschätzungen und Erfahrungen werden über den Haufen geworfen. Naturgewalten wie schwere Unwetter oder Dürren werden uns immer an unsere menschliche Ohnmacht erinnern. Und uns Christen auch daran, dass es Gott war, der die Sintflut veranlasst hat und wieder gestoppt hat. Und dass es nur an ihm liegt, wenn es nie wieder so schlimm kommt wie damals. Mitten im Sturm auf dem See nutzt den Jüngern jedenfalls in diesem Moment ihre ganze Erfahrung nicht mehr. Sie hatten nur noch eine Hoffnung und die war, Jesus muss uns hier raushelfen. Auf einmal war Jesus wieder der wichtigste Mann im Boot. Aber es gibt ein Problem, was Matthäus mit drei Worten festhält. Aber Jesus schlief. Jesus schläft. Also unfassbar, ja. Der Sturm tobt, die Nussschale, in der sie sitzen, die schaukelt wie verrückt. Und die Wellen klatschen ins Boot, es herrscht Panik auf der Titanic und Jesus schläft. Ich weiß nicht, ob man mit Absicht fest schlafen kann, aber Jesus scheint es hier zu tun. Im Schlaf fordert er den Glauben seiner Jünger heraus und jetzt, wo sie merken, dass ihre ganze Seefahrererfahrung ihnen nichts mehr nützt, da ist ihr Vertrauen in ihn gefragt. Die Lage war außer Kontrolle. Nackte Angst hatte sie gepackt. Wir müssen ihn sofort wecken, dachten sie. Aber wie kann uns ein schlafender Jesus helfen? Dann heißt es in Vers 25, die Jünger gingen zu ihm, weckten ihn und riefen, rette uns, Herr, wir gehen unter. Also das Wort gingen ist hier doch ein bisschen übertrieben. beziehungsweise untertrieben übersetzt. Ja, also die gingen da nicht gemütlich im Boot rum, sondern die fallen und stolpern, das Ding schaukelt wie verrückt bei wildem Wellengang, stolpern sie ins Heck des Bootes und dort wecken sie Jesus im wahrsten Sinne des Wortes sicherheitshalber auf, weil sie ihres Lebens nicht mehr sicher sind in diesem Moment. Jesus hatte vielleicht keinen Bootsführerschein, aber er hatte viel mehr. Er hatte den direkten Draht zu Gott. Und das ist die Rettung. Das hofften sie zumindest jetzt im letzten Moment vor der nahenden Katastrophe. Es ist ihr SOS-Ruf. Sie brüllen vor Angst und melden Jesus den Notfall. Rette uns, Herr, wir gehen unter. Ein bisschen spät kommt dieser Notruf, aber er kommt. Im Gegensatz, wie es bei mir war damals, ich kam gar nicht auf die Idee, vor lauter Panik zu beten unter Wasser, sondern erst hinterher konnte ich Gott herzlich dafür danken, dass er trotzdem geholfen hat. Ihr Hilferuf kommt, er kommt spät, aber er kommt und er geht vor allem an die richtige Adresse und das ist entscheidend. Wenn ich das mit kritischen Situationen in meinem Leben vergleiche, dann kommt mir das sehr bekannt vor. Da ist es doch ganz oft so, dass ich erstmal selber unendlich lange rumwurschtle, wenn es zu Problemen kommt. Und je mehr ich meine, dass ich von was Ahnung habe, desto schlimmer, desto länger versuche ich es irgendwie selbst und desto länger dauert es, bis ich Jesus um Hilfe bitte. Ich kram in meinem Erfahrungsschatz, ich ziehe sämtliche Selbsthilfetools und dann stelle ich irgendwann fest, Mensch, du hättest doch mal beten können. Also das müssen wir uns manchmal regelrecht immer wieder neu sagen. Auch wenn es vielleicht Stress in der Familie gibt, wenn man vor großen Problemen steht und jeder gleich anfängt, Ratschläge zu erteilen, vielleicht sollte man sich einfach mal kurz zusammensetzen und den Herrn Jesus um Hilfe bitten. Die Jünger durften damals nicht sehr lange rumexperimentieren. Das haben sie ganz sicherlich nicht gemacht, dazu blieb ihnen überhaupt keine Zeit. Dafür kam der Sturm und die Wellen viel zu plötzlich. Ihr Hilferuf musste schnell kommen, sonst wären sie abgesoffen. Und genauso plötzlich wurde dann in diesem Moment auch Jesus zum entscheidenden Mann. Er war es ja die ganze Zeit schon, aber das wird jetzt erst allen klar. Und auch das ist aufs christliche Leben übertragen ziemlich typisch. Jesus ist da. Aber so richtig leidenschaftlich bitten, tun wir ihn oft erst in der schlimmsten Not, wenn es nicht gleich so schlimm kommt, dass wir Panik haben und selbst dann uns ein Gebet nicht mehr über die Lippen kommt. Schade eigentlich, wenn wir immer so spät sind mit unserem Gebet. Aber auf jeden Fall besser, als wenn man dann selbst immer noch weiter wurschtelt und meint, alles selbst regeln zu können. Endlich ist Jesus wach. Es ist echt kaum zu glauben, dass er bis dahin nicht mitgekriegt haben soll, dass sie in so einer Notlage sind. Aber egal, jetzt nimmt er jedenfalls das Ruder in die Hand. Aber statt jetzt sofort mitzuhelfen und Wasser zu schöpfen, keine Ahnung, was man dann da in so einem Boot macht, ja, oder sich verstärkend ans Ruder zu schmeißen, ruft er seinen Jüngern die wohl überflüssigste Frage zu, die man in so einer Situation den Absaufenden im Sturm zubrüllen kann. Warum habt ihr solche Angst? Ja, also absurd, die Frage nach der Angst in akuter Lebensgefahr, so eine Frage. Natürlich haben sie Angst. Völlig verrückt, denken Sie wahrscheinlich bei der Frage. Erst schläft er und jetzt dreht er durch. Hat er nicht realisiert, in was für einer Situation wir sind? Wie bedrohlich die Lage ist, auch für ihn selbst? Die Jünger hatten in dem Moment sicher nicht viel Zeit, über den tieferen Sinn der Frage nach der Angst nachzudenken. Zum Nachdenken darüber haben wir heute im Rückblick auch auf diese Geschichte zum Glück mehr Zeit als die Jünger damals im Boot. Und Jesus bringt mich dadurch drauf, heute zu fragen, warum habe ich eigentlich in besonderen Situationen besonders viel Angst und vor was eigentlich? Klar, da ist die Angst, vielleicht das gute Auskommen zu verlieren oder mein Ansehen, die Gesundheit und natürlich auch die Angst davor, das Leben verlieren zu können. Und dann muss ich schon vorher wissen, wer kann mir diese Angst nehmen? Und darüber darf ich nicht erst in akuter Lebensgefahr nachdenken, sondern so früh wie es geht im Leben, am besten noch heute. Die Angst, das Leben zu verlieren, ist die elementarste Angst, die es gibt. Und in akuter Lebensgefahr, die manchmal sehr plötzlich kommen kann, da wird uns schlagartig bewusst, das könnte es jetzt gewesen sein mit meinem Leben. Ein kleiner Fehler und ich bin an einer Situation, die mich das Leben kosten könnte. Nur bleibt da keine Zeit mehr zum Nachdenken, vielleicht nicht mal mehr für ein Stoßgebet. Also muss ich vorher klären, ob es eine Rettung für mein Leben gibt. Und da kann und will Jesus mein Retter sein. Selbst wenn ich in der Gefahr umkommen sollte, er soll mein Retter sein, weil seine Macht über den Tod hinausreicht. Weil er nicht nur einen guten Draht zu Gott hat, sondern weil er selbst der Draht ist. Er kann mein Leben hier vielleicht noch mehrmals retten, wenn ich in Lebensgefahr bin. Aber eigentlich will und kann er noch viel mehr. Er will mein Leben ewig retten. Darum geht's. Und nur das kann mir dann auch endgültig die Angst vor dem Tod nehmen. Und deshalb muss ich unbedingt wissen, ob Jesus im Boot meines Lebens sitzt und am besten nicht hinten, sondern ganz vorne. Ich darf nicht sterben, ohne durch ihn den ewig gültigen Frieden mit Gott zu haben. Sonst würde noch was viel Schlimmeres drohen als der Tod durch Ertrinken. Es wäre der ewige Tod in der Hölle durch Gottes Gerichtsurteil, wovor Jesus an anderer Stelle ausdrücklich warnt. Davor müssen wir letztlich gerettet werden. Das ist letztlich die Ursache auch für eine subtile Todesangst bei vielen Menschen, die gar nicht unbedingt an Gott glauben. Aber mit Jesus bin ich auf Gottes Seite, da kann kommen, was will. Da kann ich zwar bei lebensbedrohlichen Unfällen oder Krankheiten oder anderen Katastrophen immer noch in Panik geraten, aber grundsätzliche Angst vorm Sterben brauche ich nicht mehr zu haben, weil Jesus auch im bedrohlichsten Sturm des Lebens längst der Herr über mein Leben ist und mich sogar nach dem Tod am Leben hält. Und dann kommt noch diese Aussage zum Vertrauen. Jesus legt nach seiner Frage, nach der Angst noch nach und sagt, ihr habt zu wenig Vertrauen. Oder als Frage formuliert, warum habt ihr mir nicht vertraut? Von wegen zu wenig Vertrauen könnte man doch hier wieder sagen. Um ihn überhaupt vertrauen zu können, mussten die Jünger ihn ja erstmal wecken. Aber eben nicht, weil Gott niemals schläft. Das checken sie aber damals noch nicht. Die Feststellung Jesu, ihr habt zu wenig Vertrauen, die bewegt mich. Wenn Jesus mir das sagt, würde er recht haben? Ja, er würde recht haben. Ich habe oft viel zu wenig Vertrauen und dann will ich mir das von ihm hier sagen lassen und wieder ganz fest mit ihm in meinem Leben rechnen. Auch wenn wir beten, dann müssen wir auch mit seiner Hilfe rechnen. Alles andere wäre frommes Gefasel. Ich muss mir das immer wieder sagen lassen. Hast du Vertrauen? Der Ruf der Jünger von damals, rette uns Herr, wir gehen unter, samt der Antwort Jesu, ihr habt zu wenig Vertrauen, wird da auf einmal zum Weckruf für mich selbst. Schläft vielleicht nicht Jesus in meinem Leben, sondern schläft mein Glaube, mein Vertrauen in seine Gegenwart, in seine Handlungsfähigkeit in meinem Leben. Und dann will ich rufen, dann will ich mit den Jüngern rufen, dann will ich auch rufen, so wie Udo es gesagt hat, Herr, rette mich. Und gleichzeitig will ich vertrauen, dass ich mit ihm nicht untergehe. Und dann kommt das Machtwort Jesu. Jesus Vertrauen, das geht ja nicht einfach so, indem ich es eben mal beschließe, so ab jetzt vertraue ich Jesus. Ich kann es nur, wenn ich weiß, wie mächtig Jesus ist und wenn ich weiß, wer er wirklich ist. Er ist derjenige, der mit seinen Jüngern im Sturm damals nicht nur geredet hat, sondern der gleich dazu den gewaltigen Beweis liefert, weshalb sie ihm vertrauen können. Er hat sie damals nicht länger im Sturm zappeln lassen und erstmal abgewartet, was sie auf der Frage mit der Angst zu sagen haben. Hier hat jede Sekunde gezählt und deswegen hat Jesus mit einem Machtwort eingegriffen. Er stand auf und sprach ein Machtwort zu dem Wind und den Wellen. Da wurde es ganz still. In der Stille liegt hier eigentlich die gewaltige Geschichte oder das Gewaltige an dieser Geschichte. Es wurde ganz still. Unfassbar, ja, aus diesem aufgebrausten See wurde plötzlich eine ruhige Wasseroberfläche. Das ist der Machtbeweis des Schöpfers selbst. Jesus weist die tödlichste Naturgewalt in ihre Schranken. Und diese Rettermacht hat Jesus seinen Jüngern und den anderen Leuten damals auf dem See bewiesen. Das ist ein Beweis, der bis heute noch gültig ist. Und die Augenzeugen dieser Geschichte, die das erlebt haben, dass der Sturm sich nicht so allmählich irgendwie mal legt und das abflaut und die Wellen immer ein bisschen weniger werden, sondern sofort wurde es still. Das hat alle total erschüttert, gleichzeitig natürlich auch begeistert, weil sie gerettet waren. Aber es war ein gewaltiger Machtbeweis des Schöpfers. Das würde uns heute mal wieder gut tun. Auch das festzustellen, was muss das für einer sein, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Das ist weniger eine Frage, sondern das ist eine ehrfürchtige Feststellung. Was muss das für einer sein? Was ist das für ein Herr, dem wir eben Lob gesungen haben? Das muss ich wissen, damit ich ihm in schwierigen Lagen meines Lebens auch wirklich vertrauen kann. Und wegen seiner Machttaten, wegen seiner Macht, Sturm und Wellen stillen zu können, kann ich auch heute sicher sein, dass weder Kredas noch Fridays über unsere Future entscheiden oder Konferenzen, sondern er, der Schöpfer und der Sohn des Schöpfers von Himmel und Erde. Er kann Stürme und Wellen aller Art mit seinem Wort ausschalten und damit sogar den Tod entmachten. Wenn du mit Hoffnung statt in Angst leben willst, dann musst du dich diesem Jesus anvertrauen und ihn unbedingt ins Boot deines Lebens lassen. Und mit ihm am Steuer, am Ruder deines Lebens, da kannst du dann getrost zu neuen Ufern in deinem Leben aufbrechen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Herr, wir denken oft viel zu klein von dir und wir lesen diese Geschichten und haken sie ab. Aber sie zeigen, dass du der gewaltige Gott bist, der Einzige, der uns wirklich retten kann. Der uns retten kann vor den Folgen unserer Schuld, der uns retten kann in akuter Lebensgefahr hier in unserem Leben, aber du willst uns vor allem retten ins ewige Leben. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns wachrüttelst und uns hilfst, dir wieder ganz fest vertrauen zu können. Und wir wollen dir unser Leben ganz neu anbefehlen. Amen.